unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das war eigentlich der Wochenspruch, aber wie wir an der Reaktion gesehen haben, kennen viele den Wochenspruch doch noch als alten liturgischen Kanzelgruß. Der wurde früher gesprochen, weil Liturg und Prediger unterschiedliche Personen waren und deswegen machten diese zwei Begrüßungen auch Sinn. Heute in den Gottesdiensten, wo Liturg und Prediger dieselbe Person sind, entfällt er doch oft. Umso wichtiger, dass wir ihn heute noch einmal als Wegbegleiter haben. Heute ist Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit Gottes. Eine theologische Idee, die schwierig ist, aber doch viel über das Wesen Gottes aussagt. Gott ist umfassender, als ein einzelner Mensch begreifen kann. Aber er lässt sich auf eine Geschichte mit den Menschen ein und offenbart ihnen mit der Zeit immer mehr von sich. Als Gott Vater erwählt er sich das Volk, als Sohn kommt er allen Menschen zum Heil. Und schließlich bezieht Gott in jedem und jeder Einzelnen seine Wohnung. Als Begeisterung, als Tröster oder als Liebeskraft. Gott ist reine Beziehung und er kann und will nicht für sich alleine sein. Und ein Ausdruck dafür ist die Dreieinigkeit. Wir danken heute Claudia Obladen für den Kirch- und Lektorendienst und Dr. Andreas Strauß, der uns heute an der Orgel beglückt. Und wir danken ebenso für die Kollekte der letzten Woche, für die Bahnhofsmission und die Arbeit mit Kindern wurden jeweils 73,25 Euro gespendet. Die Kollekte heute geht für sozialdiakonische Projekte und für die Gemeindearbeit. Gleich parallel findet wieder ein Kindergottesdienst mit Familie Eichhorn statt und es gibt noch ein Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst. Am Dienstag trifft sich der Basarkreis und am Mittwoch wird es wieder eine Andacht geben. Und nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Amen. Wir verabschieden jetzt die Kinder zum Kindergottesdienst und ihr könnt gerne noch nach vorne kommen und die Kerze abholen und ein Lied singen.
Lasst uns miteinander singen, spielen, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, spielen, loben den Herrn. 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 Singen, spielen, loben den Herrn.
Dann euer gesegneten Kindergottesdienst. Lasst uns gemeinsam Psalm 113 beten und Sie finden ihn unter der Nummer 745. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn.
Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn.
Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist.
Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden?
Der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe.
Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz.
Dass er den Sätzen neben die Fürsten seines Volkes.
Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Großer Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen. Deine Herrlichkeit erfüllt das All. In Jesus Christus bist du Mensch geworden und hast unser Leben und Sterben geteilt. In deinem Geist erneuerst du unser Leben und umfängst uns mit deiner Liebe. Wir loben und preisen dich, den dreieinigen Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Wir hören die Epistel im Paulus des Briefs an die Gemeinde in Rom. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Halleluja, lobet den Herrn seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Halleluja. Das Evangelium steht bei Johannes im 3. Kapitel. Lob sei dir, Herr. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesu bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist das Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist der Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben? Wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Wir antworten mit dem Glaubenbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Gott in drei Personen, wie kann das gehen? Darüber wird sich seit 2000 Jahren Gedanken gemacht. Und die Kunst hat versucht, darauf Antworten zu finden. Deswegen haben sie alle diese kleine Ikone als Nachdruck ausgehändigt bekommen. Es ist eine Ikone von Andrei Rubeljow. Und ich bin zum ersten Mal auf sie gestoßen in meiner ersten Vikariatsgemeinde in Neukölln. Da hing sie nämlich an der Wand. Ein Gastgeschenk der orthodoxen Kirche, weil die Gemeinde den Namen Dreieinigkeit hatte. Man überlegt und stutzt erstmal, wie kann das zusammengehen mit dem ersten Gebot? Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Und tatsächlich entbrannten bis ins 9. Jahrhundert immer wieder Streitigkeiten. Die Gegner bezogen sich natürlich auf das erste Gebot und darauf, dass auch Christus eine ungeteilte Person in sich sei. Die Befürworter wiederum sagten, in Jesus steckt sowohl Gott als auch Mensch und die menschliche Seite könnte man durchaus darstellen. Und überhaupt würde ja nicht die Ikone selber angebetet werden, sondern sie ist ja nur ein Hinweis auf Gott selber und wird quasi nur symbolisch, ja, tatsächlich in der orthodoxen Kirche geküsst und angebetet. Rubeljow selber hat seine Ikone in einem Kloster unweit von Moskau 1425 gemalt. Sie gilt bis heute als die schönste der orthodoxen Tradition und stellt eine Szene aus Genesis 18 dar. Hier heißt es, Jahwe sei Abraham erschienen. Auf diese Ankündigung folgt die Erzählung von drei Männern, die um die Mittagszeit am Zelt Abrahams vorbeikommen. Es herrscht eine große Hitze. Gastfreundschaft ist hier mehr als nur Höflichkeit, denn sie sichert das Überleben. In dieser Situation sind die drei Männer die Bedürftigen. Sie zeigen sich angewiesen auf die Hilfe. Und all das wurde eingeführt als Gottesbegegnung. So stellt das Alte Testament dar, wie Gott sich offenbart, als der Ewige und Allmächtige und zugleich der Bedürftige. In der jüdischen Tradition werden die drei Besucher als Engel gesehen. Die christliche Tradition hat schon früh in den drei Besuchern eine Offenbarung Gottes gesehen, ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Abraham bietet den Dreien etwas Wasser und ein bisschen Brot an und bedient sie anschließend mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Die Erzählung berichtet weiter, dass aus dieser Begegnung ein Segen für Sarah und Abraham wird. Ihnen wird ihr Sohn Isaak verheißen und damit der Enkel Jakob Israel, der Stammvater des Volkes Israel. Mit diesem Volk schließt Gott seinen Bund und diesem Volk schenkt Gott seine Barmherzigkeit und seine Gebote. Als Kind aus diesem Volk ist Jesus geboren. In ihm erkennen und glauben Christen den Gesalbten Gottes, Christus, in welchem Gott seinen Namen nun endgültig offenbart. Zur Ikone selber. Hier hat sich ein Kunsthistoriker, Martin Löwenstein, nochmal vertiefte Gedanken gemacht. Drei Personen sitzen an einem Tisch. Die Flügel stellen sie als Boten Engel Gottes dar. Der Tisch selber ist perspektivisch verzerrt und damit zum Betenden hin geöffnet. Der Betrachter ist somit eingeladen, selber zum Tisch hinzuzutreten und an der Dreigemeinschaft teilzunehmen. Das Viereck vorne am Tisch symbolisiert die ganze Welt mit all ihren vier Himmelsrichtungen, den vier Elementen. Und somit ist der Beter in die ganze Welt eingeladen. Und es ist eine Gemeinschaft. Die drei sind eingezeichnet in einen unsichtbaren Kreis. Ihr Blick geht von einem zum anderen. Es ist ein aufmerksamer, ja liebevoller Blick. Der Kreis der Blicke führt zur Kelchschale auf dem Tisch, der dem Beter dargeboten wird. Die Umrisse des Kelches wiederholt sich in der Anordnung der beiden äußeren Figuren. Wie der Kelch in der Mitte, so wird auch durch den großen Kelch dem Betenden eine Speise angeboten. Die dritte Figur selbst ist in der Mitte dieses angedeuteten Kelches. All das verweist auf den einen Gott, der sich in Liebe den Menschen nähert. Der Kelch verweist konkret auf die Feier des Abendmahls. In ihr schenkt sich Gott ganz handfest selber. Die Kraft in diesem Geschehen ist Gott selbst. Gott als die Verbindung der Liebe, die die drei an dem Tisch und jeden, der an den Tisch hinzutritt, verbindet. Diese wirkvolle Gegenwart Gottes ist der eine Gott in der Person des Heiligen Geistes. Person bedeutet dabei nicht Individuum, sondern lebendiges Gegenüber, zu dem ich in Beziehung treten und du sagen kann. Es wird immer wieder gesagt, die Dreifaltigkeitsikone stelle damit die Dreieinigkeit dar. So einfach ist das aber nun wieder nicht. Erst einmal stellt sie nur die drei Gäste bei Abraham dar. Aber für den Beter wird das Dargestellte zur Offenbarung etwas Größerem. Das Gebet der Betrachtung dieser Ikone führt den betenden Menschen ein in das Geheimnis des einen Gottes, der gegenwärtig ist in den drei Personen. Vater, der die Welt erschaffen hat und hält, der die 10 Gebote geoffenbart hat in seinem Bund mit Israel. Dem Sohn, in dem Gott Mensch geworden ist, um den Bund mit Israel zu erfüllen und alle Völker zu öffnen. Und der Person des Heiligen Geistes, in dem die Welt erschaffen wurde und der nach den Evangelien den Vater mit dem Sohn verbindet und den Sohn seiner Kirche mitgeteilt hat, um in ihr gegenwärtig zu sein. Und so bitten wir immer noch bei jedem Abendmahl, dass Gott seinen Geist über die Gaben von Brot und Wein herabsendet, damit sie für uns zu Christi Leib und Blut werden. Oder auch bei den Taufen, erst der Geist verleiht dem Wasser die Kraft, zum Taufwasser zu werden. All dies wird in der Ikone nicht direkt dargestellt. Aber sie führt uns im Gebet in dieses Glaubensgeheimnis oder griechische Mysterion ein. Der mittlere Engel hilft uns, den Vater zu erkennen, der auf den Kelch als Ziel der Menschwerdung weisend zum Linken blickt. So wie der Vater den Geist sendet, so blickt der Linke zum rechten Engel, der an den Sohn erinnert, der die Sendung der Hingabe annimmt und daher auf den Kelch blickt, der uns mit dargereicht wird. Dadurch kann eine neue Bewegung des Gebetes angestoßen werden, in der wir den Sohn in den mittleren Engel sehen. Der Baum darüber erinnert uns an den Baum des Lebens im Paradies, zu dem Christus uns führt durch den Baum des Kreuzes. Und natürlich verortet der Baum zunächst die Szene bei den Eichen von Mamre in Genesis 18. Und der Berg über dem rechten Engel weist hin auf den Berg, den bevorzugten Ort der Offenbarung, sowie der 10 Gebote oder der Bergpredigt. Und damit auf das Wirken des Heiligen Geistes. Das Haus über dem linken Engel geht eindeutig über die Abraham-Szene hinaus. Das Haus erinnert uns daran, dass Jesus gesagt hat, er gehe uns voraus zum Vater. Und im Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen und Christus will uns eine davon bereiten. Eigentlich erzählt die Ikone also nur von dem Besuch dreier Männer. Aber diese einfache Erzählung öffnet den Blick für die ganze Geschichte des Heils, dass Gott unter den Menschen wirkt. Es entfaltet die ganze Theologie in einem Bild. Aber nicht nur Genesis 18, sondern die ganze Bibel als solches ist das Buch, das Zeugnis davon gibt, dass Gott sich in unserer Welt zu erkennen gibt. Gott teilt nicht einfach nur etwas mit, sondern gibt sich selbst zu erkennen. Insofern Gott von allem, was geschaffen ist, grundsätzlich verschieden ist, können wir ihn mit unseren irdischen Augen nur verhüllt sehen. Aber genau davon zeugt die Heilige Schrift, die Erfahrung Israels und der Christen, dass mitten in der Welt Gott erfahren werden kann und wir Gott begegnen können. Das bedeutet, Gott will sich uns zeigen und uns begegnen. In den Ikonen, im Antlitz eines jeden Menschen, in Jesus Christus und im Wirken des Heiligen Geistes. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. An dieser Stelle sollte eigentlich zum Abendmahl eingeladen werden, weil das ja auch quasi aus dem Text heraus eine Vorlage bietet. Aus organisatorischen Gründen müssen wir es leider aufs nächste Mal verschieben. Wir singen aber trotzdem das Lied, das bei Ihnen auf der Rückseite der Ikone abgedruckt ist, wenn das Brot, das wir teilen, weil es auch inhaltlich theologisch sehr gut passt.
Thank you.
danken dir, dass du zu uns gekommen bist und dich die dreierlei Personen an den Facetten unseres Lebens Anteil hast. Gott Vater, bewahre deine wundersame Schöpfung, schenke den lebensförderlichen Bewegungen Kraft und dämme alles ein, was dem entgegensteht. Sei mit den Menschen gerade, den Jungen, die im Iran, aber auch in der Türkei oder in Russland für eine Zukunft in Freiheit demonstrieren und dafür teilweise blutig niedergeschossen werden. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Christus, unser Herr und Bruder, du bist uns vorangegangen und kennst sowohl die freudigen Seiten des Lebens als auch die leidvollen Stunden. Sei uns nah, wenn wir dich brauchen, und leuchte uns mit deinem Licht den rechten Weg. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Heilige Geistkraft, tröste die Trauernden wie den vielen Angehörigen in Indien und hauche ihnen neuen Lebensmut ein. Schenke uns allen die Kraft und Energie, den Aufgaben des Lebens gewachsen zu sein. Lass uns Anteil haben an der Fülle des Lebens. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu Christi. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Kraft und Stärke zu allem Guten, Schutz und Abwehr vor allem Bösen, dass ihr im Glauben gestärkt werdet und wachset. Musik.